Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Den Stückgutnetzen geht es derzeit nicht besonders gut. Die deutsche Wirtschaft kommt nur quälend langsam wieder in Schwung und das macht sich bei den Akteuren der Branche bemerkbar. Sie sind überzeugt, dass die kommenden Monate nicht einfach werden. Wir werden gleich über die Ergebnisse der aktuellen Stückgutumfrage der DVZ sprechen. Außerdem reden wir darüber, was das gerade gestartete Megaprojekt Korridorsanierung für die Bahnbranche bedeutet. Und es geht noch einmal um den Hamburger Hafen. Hier plant eine weitere Reederei den Einstieg bei einem Hamburger Terminalbetreiber. Wir spannen heute also einen weiten Bogen. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, in dieser Woche hat es tatsächlich einen, ich würde schon sagen, handfesten Skandal gegeben. Denn die Kollegen von ZDF Frontal haben nämlich aufgedeckt, dass der Automobilclub und Lobbyverein Mobil in Deutschland Vertretern aus Industrie und Verbänden gegen Zahlung von 9.900 Euro Jahresgebühr die Möglichkeit verschaffen wollte, direkt mit Verkehrsminister Volker Wissing oder seinem parlamentarischen Staatssekretär, dem Oliver Luksic, zu sprechen. Das Ganze war als Teil der Kampagne HVO 100 Ghost Germany geplant.
Hört sich nach schwerwiegenden Vorwürfen an, die jetzt so natürlich kein gutes Licht auf die beiden Politiker werfen. Vor allem, dass Luksic die Schirmherrschaft der Kampagne übernommen hat, das hat ja wohl so ein bisschen einen faden Beigeschmack, würde ich mal sagen. Also, wie es heißt, haben sich gleich zwei Fachreferate des Ministeriums dagegen ausgesprochen, weil ihnen die Kampagne nämlich zu werblich erschien. Doch gegen trotz dieser Vorbehalte soll sich also Wissing entschieden haben, die Schirmherrschaft zu übernehmen und das auch persönlich genehmigt haben.
Naja, also Wissing hat Luksic dann die Erlaubnis erteilt, hat das dann auch geschrieben, dass er das machen darf. Aber auf jeden Fall rudern jetzt erstmal alle Beteiligten oder sagen wir mal so, mutmaßlichen Beteiligten mit Tempo zurück. Luksic weiß von nichts und fordert von dem Automobilclub Aufklärung. Und dessen Präsident, der Michael Haberland, der hat per Anwalt bestritten, Termine mit Politikern gegen Geld angeboten zu haben. Gleichzeitig wird aber auch zugegeben, dass die Präsentation zu HVO 100 Ghost Germany ein Dutzend Mal versandt wurde.
Na gut, also warten wir mal ab, wie heiß das noch gekocht wird und wie das weitergeht.
Ja, dann lass uns doch mal lieber zu einem wirklichen Sachthema wechseln. Denn am Montag ist nämlich der Startschuss für die Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim gefallen. Und ganz ehrlich, ich glaube, es hat Bahnchef Richard Lutz wirklich gut getan, mal unbelastet von unternehmensinternen Querelen ein echtes Vorzeigeprojekt zu präsentieren. In nur 5 Monaten soll die vielbefahrene Strecke im Rahmen des Korridorsanierungskonzepts fit gemacht werden.
Oh ja, das ist für Bahnverhältnisse wirklich schnell. Wobei, dass der Zugverkehr in den nächsten 5 Monaten komplett umgeleitet werden muss, tja, das halte ich schon für ein gewagtes Unterfangen. Denn wir reden hier immerhin von 300 Zügen pro Tag und das sehen viele Bahnmanager, auch aus dem Güterverkehr übrigens, genauso.
Ja, aber der Spuk ist dann auch schnell vorbei. Ja. Würde nämlich die Sanierung der Strecke konventionell in Angriff genommen, dann wäre über Jahre hinweg mit Störungen und Behinderungen zu rechnen. Allerdings sollen, und auch das gehört ja zur Wahrheit, in den kommenden 7 Jahren insgesamt 40 weitere Strecken nach dem genau selben Muster saniert werden. Und da ist natürlich einiges an Unruhe in den Fahrplänen zu erwarten.
Sicher, und als regelmäßiger Bahnfahrer bin ich ja schon ein wenig beunruhigt. Aber die Aussicht, dass die Bauarbeiten tatsächlich im Turbotempo abgeschlossen werden, ja, die ist schon mal ermutigend. Wenn es jetzt nicht zu so massiven Verzögerungen kommt, wie beispielsweise bei Stuttgart 21.
Ich meine, das ist Quatsch. So könnte es kommen, muss es aber nicht. Überhaupt Ist es ja sehr erfreulich, dass die Haushaltsmittel für die Infrastruktur nicht massiv zusammengestrichen wurden. Ganz im Gegenteil, der Verkehrsetat hat sogar ein bisschen zugelegt. Was die Allianz pro Schiene davon hält, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder und jetzt geht's um ein Zahlenwerk, das die Allianz pro Schiene gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen SCI Verkehr in Köln zusammengestellt hat. Es geht um die Pro-Kopf-Ausgaben der europäischen Länder für die Schiene. Tja, also Sven, du weißt ja, ich bin jetzt kein großer Fan von Zahlen und Summen in Podcasts, aber bei den Zahlen für das letzte Jahr, da lohnt es sich, finde ich, schon mal reinzuschauen.
Ja, und da hast du auch wirklich recht, denn auf den ersten Blick scheint es ja eine ziemliche Diskrepanz zu geben. Mhm. Während zum Beispiel Luxemburg 512 Euro pro Nase für die Schiene ausgegeben hat, waren es in Deutschland, ich sage mal, nur 115 Euro. Das ist jetzt nicht die rote Laterne bei den Investitionen in die Schiene. Die trägt nämlich Frankreich. Dort werden 51 Euro pro Kopf investiert. Aber so richtig gut ist das in den Augen der Allianz pro Schiene auch nicht.
Naja, mit Vergleichen ist das so eine Sache. Ich bleib mal lieber bei den konkreten Gesamtsummen. Dann lagen die Ausgaben in Luxemburg bei 334 Millionen Euro und in Deutschland bei gut 9,6 Milliarden Euro. Das rückt das Bild wieder einigermaßen gerade. Und wer weiß, wenn das Schienennetz jetzt mit Hochdruck saniert wird, dann sind die Kosten vielleicht auch nicht ganz so üppig wie bisher.
Tja, also mal sehen. Die Errichtung von Infrastruktur ist immer ein teures Vergnügen. Und das hat, um mal das Thema zu wechseln, auch der Container-Terminal-Betreiber Eurogate gemerkt, der seine Anlagen im Hamburger Hafen gern in Richtung Westen erweitern möchte. Da rechnen Marktexperten mit einer Investitionssumme von rund 1 Milliarde Euro. Und das ist ein ganz schöner Brocken, den Eurogate nicht allein stemmen kann.
Kein Wunder, dass sich Eurogate nach einem strategischen Partner umsieht und wie es der Zufall will, haben sich bereits einige Reedereien, allen voran CMA CGM, ins Gespräch gebracht. Und auch Evergreen aus Taiwan zeigt Interesse. Tja, rein von der Logik her wäre der Einstieg einer Reederei ja durchaus sinnvoll. Zum einen verfügen diese in der Regel über ausreichende Reserven, um sich substanziell am Bau beteiligen zu können. Und zum anderen würde ein solches Engagement auch dafür sorgen, dass langfristig genügend Ladung über die neue Anlage umgeschlagen wird.
Naja, also wie auch immer, die Zeit drängt ja mittlerweile ein wenig, denn in spätestens 3 Jahren muss mit dem Bau begonnen werden. Und bis dahin muss auf jeden Fall eine detaillierte Ausführungsplanung stehen und das dauert erfahrungsgemäß schon ziemlich lange. Und klappt das nämlich nicht, dann verfiele der befristete Planfeststellungsbeschluss und das Projekt stünde wieder ganz am Anfang.
Ich frage mich, ob der Bau eines neuen Terminals wirklich so dringend ist. Zwar ging die Hamburg Port Authority in ihrer Prognose vor 4 Jahren davon aus, dass der Containerumschlag im Hafen bis 2031 auf 11 bis 14 Millionen TEU steigen wird. Davon ist der Hafen derzeit noch weit entfernt. Im vergangenen Jahr wurden 7,7 Millionen TEU umgeschlagen. Eine Vollauslastung oder gar ein überdurchschnittliches Wachstum ist also derzeit nicht in Sicht.
Ja, und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass Experten wie Jan Ninnemann, der ist ja Professor an der HSBA und auch Berater für maritime Logistik, dass die halt ihre Zweifel haben. Ninnemann erwartet, dass sich das Aufkommen bei etwa 10 Millionen TEU im Hamburger Hafen einpendelt und dann reichen die bisherigen Kapazitäten.
Aber Ninnemann ist auch der Meinung, dass das Projekt unbedingt durchgezogen werden sollte. Es ist schon sehr viel Aufwand in die Planung gesteckt worden. Abgesehen davon sieht er eine wirklich gute Chance, die Position des Hamburger Hafens nachhaltig zu verbessern. Erst könnte auf dem neuen Areal ein hochmodernes automatisiertes Terminal entstehen und anschließend könnte die bestehende Anlage dann modernisiert werden.
Naja, diese Überlegungen kommen aber vielleicht ein bisschen zu früh. Erstmal müssen ja die derzeit laufenden Gespräche abgeschlossen werden. Und als einer der größten Kunden von Eurogate in Hamburg hat CMA, CGM vielleicht doch ganz gute Chancen.
Möglicherweise. Doch bis es da etwas Konkretes gibt, können wir ja mal die Ausfahrt in Richtung Straßengüterverkehr. Ja,
wunderbar, tolle Überleitung.
Ja. Ja, toll auch, was unser Kollege Lutz Launroth gemacht hat. Der hat sich nämlich mal wieder bei den Stückgutspezialisten umgehört und nachgefragt, wie das Geschäft läuft.
Ja, also die Antworten waren jetzt nicht wirklich überraschend. Denn lahmen Industrie und Handel, dann trifft das sofort natürlich auch die Logistikdienstleister. Und das zeigte sich im letzten Jahr ja schon ziemlich deutlich. Und auch in diesem Jahr wird das voraussichtlich so bleiben. Die Branchenexperten rechnen damit, dass die Volumina leicht unter dem Vorjahr oder irgendwo auf demselben Niveau wie 2023 verharren werden. Kein Wunder, denn die Auftragslage in vielen produzierenden und verarbeitenden Unternehmen ist doch eher mau.
Das sind keine ermutigenden Nachrichten und ganz klar zeigen sich die Auswirkungen für die Transportbranche. So sind die Spotpreise ziemlich deutlich eingebrochen, wie jedes Mal, wenn mehr Laderaum als Fracht vorhanden ist. Der Stückgutpreisindex von Pamyra und der DVZ weist derzeit einen durchschnittlichen Preis von 9,22 Euro pro 100 Kilogramm und 100 Kilometer aus. Tja, im Vergleich im Vorjahr waren es noch 9,87 Euro.
Ja, also die Stimmung ist eher pessimistisch. Aber es gibt einen leichten Hoffnungsschimmer. Angesichts der aktuellen Konjunkturprognosen rechnet zum Beispiel DAXer Landverkehrschef Alexander Tonn mit langsam steigenden Mengen im zweiten Halbjahr. Aber wir wissen natürlich auch, dass es nur eines kleinen externen Schocks bedarf, um das Wachstum sofort wieder abzuwürgen. Ich bin zum Beispiel gespannt, wie sich die US-Wahl im Herbst auswirken wird.
Oh, da, ja. Wir wollen jetzt aber mal nicht den Teufel an die Wand malen. Vielleicht bleibt der Schock auch aus. Abgesehen davon haben die Stückgutnetze ohnehin schon mit einigen anderen Herausforderungen zu kämpfen. So leiden die Unternehmen ja bekanntermaßen nach wie vor unter Personal- und Ressourcenmangel. Das Problem mag im Moment jetzt nicht so drängend erscheinen, aber wenn die Konjunktur wieder anzieht, dürfte es schnell wieder in den Vordergrund rücken, denke ich.
Ja, zumal sich auch diese Problematik nicht auf den Stückgutmarkt beschränkt, sondern alle Transportzweige betrifft. Hinzu kommt natürlich, dass tatsächlich viele Frachtführer in den vergangenen Monaten, also nach der Mautverdoppelung, einfach das Handtuch geworfen haben. Es dürfte also wirklich eng werden.
Dies könnte sich aber auch positiv auf die Stückgutnetze auswirken. Diese leiden derzeit darunter, dass die Verlader die aktuelle Situation ausnutzen wollen. Es werden vermehrt Tender ausgeschrieben, eben mit dem Ziel, die Transportkosten durch Preisnachlässe zu drücken. Der Wettbewerbsdruck auf dem Markt ist derzeit hoch. Das dürfte sich aber schnell ändern, wenn die Nachfrage nach Laderaum das Angebot dann wieder übersteigt. Dann sollten auch wieder auskömmliche Preise möglich sein.
Ja, aber bis dahin heißt es Zähne zusammenbeißen und das Auftragstief abwettern. Bei dem Stichwort Zähne zusammenbeißen fallen mir übrigens die vielen tausend Lkw-Fahrer ein, die Abend für Abend auf den Rastplätzen entlang der Autobahn einen Platz zum Übernachten suchen. Das Problem ist ja seit einer gefühlten Ewigkeit bekannt und eine Lösung lässt immer noch auf sich warten. Klar, jedes Jahr werden eine ganze Reihe neuer Stellplätze fertiggestellt. Allein zwischen 2022 und 2023 sind da nochmal 780 Plätze dazugekommen. Aber das reicht einfach nicht, um die Situation nachhaltig zu entschärfen.
Vielleicht schafft das ja die neue Initiative der Bundesregierung. Denn das Bundesverkehrsministerium hat einen 5-Punkte-Plan für den Ausbau von Parkplätzen erarbeitet. Einer der Eckpunkte, die derzeit 82.500 Stellplätze entlang des deutschen Autobahnnetzes sollen bis Ende 2025 um weitere 1.400 Lkw-Parkplätze aufgestockt werden. Ja, für den Neu-, Um- und Ausbau von Rastanlagen an Autobahnen steht ein jährliches Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro zur Verfügung.
Naja, viel wichtiger ist aber meiner Meinung nach, das Parkraummanagement zu verbessern. Zum Beispiel wird auf 4 Parkplätzen derzeit ausprobiert, ob sich die vorhandenen Parkflächen nicht über ein telematikgestütztes System besser ausnutzen lassen. Der Versuch soll im Laufe des nächsten Jahres sogar auf weitere 3 Rastanlagen ausgeweitet werden.
Das klingt aufwendig. Vielleicht ist die unter Punkt 3 aufgeführte digitale Lkw-Parkbestandserfassung. Wow, was für ein schöner Begriff.
Schön, ne?
Nochmal, Lkw-Parkbestandserfassung. Und natürlich digital. Ne? Vielleicht ist das eine praktikablere Lösung. Mitte 2026 soll dieser Stellplatzinformationsdienst an den Start gehen. Und dann sollen durch die Auswertung von Mautdaten die Belegungsstände von Lkw-Stellplätzen an sämtlichen Rastanlagen bundesweit ermittelt werden.
Ja, das wäre zumindest mal ein Ansatz. Aber sofort umsetzbar hingegen ist jetzt eine vierte Maßnahme, und die sieht nämlich vor, zum Beispiel die Pkw-Parkplätze über Nacht als Lkw-Stellplätze auszuweisen, und dann soll auch noch das Rückwärtsparken für Lkw erlaubt sein. Das ist ja bisher nicht so gegeben, und insgesamt, also finde ich, klingt das nach einer ziemlich guten Idee.
Ja, und es ist deutlich schneller umzusetzen als, ich habe noch eine.
Ja, noch eine Maßnahme.
Als die fünfte Maßnahme. Cool. Ja, die zählt nämlich darauf ab, private Unternehmen über einen Fördertopf dazu zu animieren, zusätzliche Stellflächen in Autobahnnähe zu schaffen. Naja, wie heißt es so schön, gut gedacht ist nicht unbedingt gleich gut gemacht.
Ja, ganz klar, denn private Betreiber dürften ihre Stellflächen ja nicht zum Nulltarif anbieten. Und wenn die Standorte nicht etwas wirklich Besonderes bieten, wie zum Beispiel tolle sanitäre Anlagen oder ein erschwingliches Essensangebot, dann dürfte die Akzeptanz unter Fahrern und Fuhrunternehmen doch eher begrenzt sein.
Ja, da könntest du recht haben. Wir werden sehen, wie die Idee ankommt, aber wir wissen es jetzt aber noch nicht. Wir haben aber einen Blick in die Glaskugel gewagt bei unserer aktuellen Umfrage auf LinkedIn. Da ging es darum, wie sich die Generalsanierung oder Korridorsanierung, über die wir ja gerade gesprochen haben, auf den Anteil der Schiene am Modal Split auswirken wird.
Ja, also der Kreis schließt sich heute. Was ist denn dabei rausgekommen?
Tja, interessant. Also die Bahn scheint mit diesem Konzept auf dem richtigen Weg zu sein. So jedenfalls kann man unsere Umfrage deuten. Immerhin 16% der Teilnehmer gehen davon aus, dass der Bahnanteil auf 25% steigen wird. Also so, wie die Politik das erhofft. Und immerhin 41% der knapp 300 Teilnehmenden gehen davon aus, dass die Bahn zumindest leicht zulegen wird. Und was ich spannend finde, insgesamt 16% erwarten, dass die Bahn Marktanteile verlieren wird, und die restlichen 27% rechnen nicht mit einer Veränderung.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein Blick in die Glaskugel. Es kann natürlich auch immer ganz anders kommen.
So ist es.
Ist ja nicht repräsentativ, die Umfrage. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Und wie immer bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Interesse. Wenn Sie ohne den Podcast nicht mehr leben können, dann können Sie ihn natürlich auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Und bei Fragen, Anregungen oder Kommentare schicken Sie uns doch einfach eine Mail an redaktion@dvz.de. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur eins. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche am Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Sven Bühr
und Robert Kümmerlen.